Es ist wunderbar, euch zu sehen. Und ich bin versucht, so manche einzeln zu begrüßen, aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte. Von daher bleibt es bei einem allgemeinen guten Morgen meinerseits. Und ich freue mich, dass wir miteinander heute hier Gottesdienst erleben dürfen. Es war schon reich, es war schon viel. Ich hoffe, ihr könnt noch, ihr seid frisch genug, um jetzt hier auch einen gemeinsamen Blick in Gottes Wort zu tun und zu hören, was Jesus da für uns bereit hat. Und das ist mein Wunsch, was wir gerade gesungen haben, Herr, durchdring du uns mit Gnade und Wahrheit. Das darf unser Gebet sein, auch jetzt hier für die Predigt. Ja, ich hatte ursprünglich vorgehabt, meine letzte Predigt von vor 2 Wochen heute Morgen fortzusetzen. Wir haben, wer dabei war, der erinnert sich. Wer nicht dabei war, der kann es nachhören auf der Homepage der Gemeinde. Wir haben eine Einleitung ins Johannesevangelium gehört, hatten uns beschäftigt mit den ersten Sätzen des Johannesevangeliums. Ihr wisst vielleicht noch, Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit und wir haben gesehen, dass Johannes den Jesus vorstellt als den, mit dem Gottes Wesen und Herrlichkeit in diese Welt kommt. Und haben dann über die Stiftshütte gesprochen und haben gesagt, weil Johannes erwähnt, dass das lebendige Wort, also Jesus, unter uns zeltete, so stellt er ihn vor, erinnert uns Johannes an die Stiftshütte, mit der Gott eben auch unter seinem Volk gezeltet hatte. Übrigens, wenn ihr durch diese Stiftshütte geht, dann kommt ihr im Zentrum an diesen sogenannten Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist eigentlich das Zentrum der Erde gewesen. Das ist da, wo Gott gewohnt hat, im Mittelpunkt dieses Zeltes und sagt, wer dahin kommt, der kann nicht weiterkommen. Das ist die Bundeslade mit dem sogenannten Thron der Gnade. Und Johannes lässt uns wissen, dass wenn wir zu diesem Thron kommen wollen, wo uns Arthur heute Morgen so wunderbar hingeführt hat, dann ist das nur durch Jesus möglich. Jesus führt uns in seinem Evangelium, Johannes zeigt uns das, wie Jesus uns diesen Weg führt bis ans Kreuz und wir dort zu dieser Gnade finden, die Gott uns schenkt. Also wir haben gesehen, auch die Stiftshütte dient als Grundstruktur für das ganze Evangelium. Und ich war versucht, diese eher sachliche Predigt heute Morgen fortzuführen und habe mich dann aber entschieden, euch etwas sommerliche Kost zu gönnen heute Morgen. Nicht mehr ganz so schwer, etwas leichter verdaulich. Es ist heiß gewesen, die Tage. Wir bleiben im Johannes, aber wir hören uns einfach eine unglaublich nette und schöne Geschichte an aus dem Kapitel 9. Übrigens ist es das Kapitel, in dem ich diese Woche auch unterwegs bin mit meinen Audios, die ja seit neuestem alle 2 Wochen kommen. Und diese Woche geht es um dieses Kapitel 9 beim Johannes und um das 6. Zeichen, weil wir sehen, dass Johannes uns Jesus vorstellt. Einerseits durch 7 Ich-Bin-Worte Jesu, aber andererseits auch durch 6 oder 7 Zeichen, Wunderzeichen. Jesus tut Wunder und zeigt damit, wer er ist und was er kann. Und hier sind wir in Kapitel 9 im 6. Wunderzeichen Jesu und wir dürfen aus dieser Geschichte etwas lernen und mitnehmen in diese Woche. Ich werde es nicht ganz lesen, ich werde es etwas nacherzählen. Wenn du deine Bibel dabei hast, wirst du es ein bisschen nachvollziehen können. Wenn du dich wunderst, dass ich über manches wegspringe und manches nicht sehe, wundere dich nicht, denn ich habe in dieser Audioserie die Woche vieles angesprochen, was ich heute Morgen nicht unbedingt nochmal bringen muss. Ihr seid eingeladen, euch in dieser Woche auch noch etwas tiefer mit hineinzuhorchen in dieses Kapitel. Aber da ist eine Sache, die mich so gepackt hat und die möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Aus Johannes 9, wo es nämlich um das Wunder der Heilung geht von einem Blindgeborenen. Die Heilung eines Blindgeborenen, der, musst du dir vorstellen, so zur Welt kam, dass er ständig in der Umnachtung lebte. Nicht wusste, wie die Welt aussieht, geschweige denn seine Eltern noch sich selbst je gesehen hat. Ein Mann, der in der völligen Umnachtung geboren worden ist, wird von Jesus geheilt. Und am Ende der Geschichte werden wir verstehen, dass Jesus uns alle als solche Blindgeborene sieht, die eigentlich geistlich umnachtet sind und die dieses Licht brauchen, das Jesus uns anzündet. Dieser Mann war geboren, aber hatte nie das Licht der Welt gesehen. Ihr Lieben, so gibt es viele Menschen, die geboren worden sind, aber das wahre Licht des Lebens noch nie gesehen haben. Und diese Geschichte verbindet sich eben auch mit einem der Ich-Bin-Worte Jesu, denn das haben wir im Kapitel davor gelesen. Kapitel 8 heißt es, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, zu diesem Statement Jesu über sich selbst, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, folgt heute diese sehr anschauliche Geschichte in Kapitel 9. Und dort auch wird Jesus in Vers 5 das Gleiche nochmal wiederholen. Im Blick auf diesen Blindgeborenen sagt er, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also, diese Geschichte, die verbindet sich mit der Aussage von Jesus, dass man mit ihm das wahre Licht des Lebens bekommt. Und wir werden sehen, dass dieser Blinde zunächst sein physisches Augenlicht bekommt und am Ende aber auch die Augen seines Herzens geöffnet werden, damit er sieht, wer Jesus wirklich ist. Eine von den ganz spannenden, unterhaltsamen Geschichten der Bibel, erhellend, könnte man sagen, ja, wirklich erhellend, aber vor allem auch genial geschrieben, hat sogar kabarettistische Einlagen, diese Story. Wenn du es dir gönnen möchtest, lies es dir heute mal irgendwann durch. Es ist wirklich interessant, mitunter sogar humorvoll. Und da soll noch jemand sagen, die Bibel sei langweilig. Das liest sich großartig. Aber was sehen wir da? Wir sehen einen Weg des Glaubens, den dieser Mann macht. Und wir sehen das Wunder geöffneter Augen. Alles beginnt in Kapitel 9, Vers 1 damit, dass Jesus diesen Mann wahrnimmt. Wir lesen dort, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Damit beginnt es, dass Jesus nicht blind ist für die Not der Menschen um ihn herum. Jesus ist nicht blind. Jesus nimmt wahr. Jesus sieht deine Not und meine Not. Er nimmt uns mit all dem wahr, was uns ausmacht. Er ist nicht blind für die Nöte der Welt. Das finde ich eine erste gute Nachricht, Evangelium. Und dann aber ist interessant, dass seine Jünger, sobald sie diesen Mann in seiner Blindheit sehen, auf den Schluss kommen, dass er irgendwo in seinem Leben, in seiner Vergangenheit einen dunklen Fleck haben musste, dass er wahrscheinlich seine Krankheit selbst verdient hatte, dadurch, dass er gesündigt hatte. Und Jesus geht auf dieses Argument überhaupt nicht ein. Das finde ich ganz spannend. Er sagt, es geht hier nicht um die Frage von Schuld. Es geht hier nicht um die Frage der Vergangenheit. Jesus schenkt eine erfrischend neue Perspektive. Er sagt, diese Not des Mannes, die soll einer Sache dienen, nämlich meinen Möglichkeiten. Jesus sieht die Not dieses Menschen als eine Gelegenheit für Gott. Das sagt er. Dieser Mann ist krank, damit die Werke Gottes offenbar werden können, in Vers 3. Deine Not ist eine Chance für Gott. Ihr Lieben, das dürfen wir mitnehmen. Haben wir genügend Nöte zu benennen? Natürlich. Das sind alles Gelegenheiten. Alles wunderbare Möglichkeiten, Jesus zu erleben. Niemals bei den Nöten hängen bleiben. Jesus schenkt uns diesen Blick des Glaubens und sagt, deine Not ist eine Chance für Gott. Tolle Sichtweise, mit der Jesus das hier eröffnet. Und Jesus wird insgesamt initiativ. Er fängt einfach ungefragt an, im Leben dieses Mannes zu handeln, und er handelt überraschend. Ja, Jesus kannst du nicht in eine Schublade stecken. Jesus handelt bei dir anders als bei mir. Denn interessant ist, dass Jesus normalerweise bis jetzt im Johannesevangelium immer nur eine Methodik verwendet hat, zu heilen und Wunder zu tun. Und das war, indem er geredet hat. Er hat ein Wort gesagt und es geschah. Weil er ja das lebendige Logos ist, weil er das Wort Gottes ist. Er redet und es geschieht. Das tut Jesus hier auch, aber nicht nur. Er spricht und dann fügt er seinem Wort aber eine interessante Geste hinzu und die ist überraschend und auch eher unästhetisch, weil Jesus spuckt auf die Erde, macht mit seiner Spucke und diesem Staub einen komischen, unästhetischen Brei und dann schmiert er diesen Brei auch noch dem Blinden auf die Augen. Jesus ist immer gut für Überraschungen, ich sag's euch. Den kannst du nicht in ein Korsett sperren. Er überrascht und er schickt dann diesen Mann, dem er gerade noch die Augen zugeschmiert hat, zum Teich Siloa und sagt dem Mann jetzt, dort gehst du hin, dort wäschst du dich. Und ich habe mich gefragt, Jesus, warum machst du das Ganze? Warum diese Geste, warum schickst du ihn zu diesem Teich? Und ich glaube, Jesus wird uns sagen, Daniel, weil ich ihn an diesem Teich haben will, einerseits, denn dieser Teich Siloa, der hat eine eigene Botschaft für sich. Wer das wissen will, sollte die Audios hören. Aber dieser Teich ist ein besonderer Ort. Aber nicht nur das, ich glaube, dass Jesus vor allem diese Geste wählt, weil er damit den Blinden in die Verantwortung nimmt. Er sagt, ich habe vor, ein Wunder an dir zu tun. Aber ich kann immer nur antworten auf deinen Glauben. Ich werde nie über deinen Kopf entscheiden über dich. Ich werde dir meine Wunder nie aufdrängen. Ich biete dir mein Wunder an, aber du musst schon auch Verantwortung übernehmen und mir zeigen, dass du es willst. Also hier hast du eine Chance. Taste dich vor zum Teich Siloa, wasche dich. Und Johannes verliert nicht viele Worte hier. In aller Knappheit berichtet Johannes jetzt einfach nur, er ging hin, er wusch sich und er kam sehend zurück. Ich meine, das ist ein Hammer. Der kam sehend zurück, der hat noch nie gesehen. Der hat noch nie die Gestalten und die Farben des Lebens sehen können. Ich meine, der hat ein neues Leben bekommen. Und Johannes bleibt ganz nüchtern. Er sagt, er ging, er wusch sich und er kam sehend zurück. Nicht, weil Johannes sich nicht an diesem Wunder freut, sondern weil er sagt, das Eigentliche ist das, was darin gesagt wird, in dieser Knappheit, nämlich es geht bei Jesus darum, dass wir ihn beim Wort nehmen, dass wir ihm Glauben schenken und ihn dann erleben. Punkt. Das ist Theologie, ganz kompakt. Darum geht es. Nimm Jesus beim Wort, geh zu dem Teich und erlebe, dass Jesus Wort hält. Ich habe mich gefragt, wie dieser Mann zu dem Teich gekommen ist. Er war noch blind. Ich nehme an, dass er irgendjemanden hatte, der ihn geführt hat. Er hat sein ganzes Leben lang Hilfe gebraucht. Wahrscheinlich hat er jemanden gebeten, kannst du mich bitte zu dem Teich führen? Und so oder so, wenn er keinen hatte, dann erst recht, muss er sehr vorsichtig, tastend gegangen sein. Unsicher, Schritt für Schritt. Aber es war ein Akt des Glaubens. Und wisst ihr, viele Menschen, die so ihre allerersten Schritte im Glauben machen, ihre allerersten Erfahrungen mit Jesus machen, die erleben das genauso. Sie gehen vorsichtig, tastend, an manchen Punkten unsicher. Aber sie sagen, ich habe bis jetzt vergeblich gewartet, dass mir irgendjemand hilft. Also aus meiner Verzweiflung heraus vertraue ich dem Jesus einfach mal. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Ich brauche Hilfe. Überleg doch bei dir selbst, deine allerersten Schritte im Glauben, die sind wahrscheinlich nicht alleine gewesen. Du hast jemanden gehabt, der dich ermutigt hat, der dich geführt hat und dir im Glauben Stütze gewesen ist. Das macht Gott so. Aber vor allem finde ich es schön, dass dieser Mann zaghaft Schritt für Schritt geht. Und erst als er das Wasser gefühlt hat, sich die Augen gewaschen hat und damit im Glauben getan hat, was Jesus ihm gesagt hat, erlebte er das Wunder. Das ist das, was Johannes uns sagen möchte. Wunderschön, ein Wunder und eine Wirklichkeit, die sich nur mit Jesus erklären lässt. Ihr Lieben, um das geht es hier, um das Wunder eines Lebens, das sich nur mit Jesus erklären lässt. Das ist die Berufung deines Lebens und meines Lebens. Wir sollen in einer Wirklichkeit erscheinen, die auf Jesus schließen lässt. Und das erleben wir im weiteren Verlauf jetzt, dass das Leben dieses Mannes und seine Veränderung Bände spricht. Sie spricht für sich, sie wird zu einer Botschaft. Und Johannes sagt, dieser Mann selbst wird zum sechsten Zeichen, nämlich dafür, was Jesus kann und wer er ist. Dieser Mann, der saß alltäglich dort, hat gebettelt als Blinder und die Nachbarn, die kannten ihn. Und jetzt heißt es hier, dass die Nachbarn ihn sahen, aber nicht so recht wussten, ob sie glauben sollten, dass es derselbe ist. Es war derselbe Mann und doch ganz anders. Derselbe Mensch und doch ganz anders. Ihr Lieben, ich kenne diese Geschichten. Viele von denen sitzen vor mir. Menschen, die mal ganz anders unterwegs waren und heute aber so enorm anders dahergehen. Eine Veränderung erlebt haben, die sich nur mit Jesus erklären lässt. Denn das macht Jesus so. Er lässt dich derselbe bleiben und gleichzeitig doch ganz anders. Und dieser Mann in dem, was er ausstrahlt, in der Wirklichkeit seines Lebens und seines Glaubens, der weckt in seinem Umfeld Fragen und Glauben. Was tut das mit dem Umfeld? Die Leute, die kommen ins Fragen. Die einen sprachen, er ist es. Andere aber sagten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Die einen sagten, es ist kaum zu glauben, aber wahr, er ist es wirklich. Die glaubten. Die anderen sagten, das kann nicht sein, das kann man wissenschaftlich nicht beweisen, das geht überhaupt nicht, ist menschlich undenkbar, geht also nicht. Die entschieden sich für Unglauben. Und so sehen wir an der ganzen Geschichte, dass sich an Jesus sowohl Glaube als auch Unglaube entzündet. Das ist die große Frage. Wenn es um Jesus geht, weckt es bei uns Glaube oder Unglaube? Und weißt du was? Mein Leben und dein Leben soll in unserem Umfeld genau das bewirken. Die Leute sollen fragen, was um alles in der Welt ist, da passiert. Und ich finde das so spannend, dass erst als sie ihm die Frage stellten, sie fragen ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Was ist da passiert? Erst als die Fragen kamen, sagte er, kann ich euch sagen, da war ein Mann, ich glaube, der heißt Jesus. Und er hat Folgendes getan. Und alles, was er tut, ist ganz wahrheitsgemäß, ganz nüchtern, seine Erfahrung mit Jesus zu erzählen. Er gibt Zeugnis. Und er gibt uns damit ein ganz tolles Vorbild für das, was wir meinen, wenn wir Zeugnis geben wollen. Zeugnis zu geben heißt, zuerst mal den Mund zu halten und einfach anders zu leben. Und wenn die Leute um dich herum die richtigen Fragen stellen, dann weise sie auf Jesus hin. Aber lebe so, dass sie fragen. Lebe so, dass sie sich wundern. Wenn das Umfeld sich nicht wundert über die Realität Jesu in deinem Leben, dann halte besser den Mund. Und warte, bis Christus aus allen Poren rauskommt. Warte, bis der Augenblick da ist, bis die Menschen vorbereitet sind. Hier, fragen Sie, was ist das gewesen? Und er sagt, ich glaube, das war Jesus. Völlig nüchtern. Also ich finde das spannend, wie viel hier in dieser Story so an Wahrheit drin ist. Dieser Mann wird zu einem Augenöffner, weil ihm selbst die Augen geöffnet worden sind. Er weckt Fragen und er weckt Glaube und Unglaube. Ja, auf jeden Fall bezeugt er, was er erlebt hat und das ist schön zu sehen. Aber mir ist etwas aufgefallen. In der ersten Hälfte, jetzt bis hierher, ging es bei dem, was er sagt über sein Zeugnis und über Jesus, ging es hauptsächlich um das, was Jesus getan hatte. Es ging um sein Erleben. Es ging um seine Heilung, weniger um den Heiler. Es ging um das Wunder, weniger um den Wunderwirker. Er kannte Jesus zwar mit Namen, aber er wusste nicht wirklich, wer er war. So beginnt Glaube, ihr Lieben. Ganz oft ist es so, dass Jesus uns Erfahrungen schenkt, die wir mit ihm machen dürfen, mit seinem Wunder, aber dass er uns aus dem heraus weiterführen möchte in eine Erkenntnis über den, der mich geheilt hat. Und das merken wir jetzt, dass diese Frage in der Geschichte übernimmt. Je weiter du liest, desto mehr drängt sich diese Frage auf. Weniger das Wie der Heilung, sondern das Wer der Heilung. Wer um alles ist dieser Jesus? Das ist die zentrale Frage von Kapitel 9 und übrigens vom ganzen Johannesevangelium. Die zentrale Frage ist, wer um alles ist dieser Jesus? Hier könnte man sagen, die Frage lautet, wer um alles in der Welt glaubt der Jesus eigentlich zu sein? Denn es entzündet sich ein großer Konflikt, es entzündet sich ein Streit. Auf den will ich hier heute Morgen gar nicht so eingehen. Aber was wir sehen werden, ist, dass wir von diesem Mann lernen dürfen, wie sich dieser Weg des Glaubens gestaltet vom Erleben hin zum Erkennen. Denn es werden sich jetzt drei Optionen werden ins Spiel gebracht werden hier als Antworten auf die Frage nach der Identität Jesu. Der Mann, der konnte sagen, der Mensch, der Jesus heißt, das weiß ich, das war ein Mann, der hieß Jesus, mehr weiß ich nicht. Und jetzt melden sich im Laufe der weiteren Geschichte drei Optionen, drei Titel für diesen Jesus und wir sehen, dass der Mann in seiner Erkenntnis über Jesus wächst. Und das erste Stichwort bringt er selber ein und zwar sagt er, das ist ein Prophet in Vers 17. Sie fragen ihn, wer war das? Er sagt, der hat ein Wunder getan, das kann nur von Gott kommen. Und er greift zu der höchsten ihm persönlich bekannten Kategorie, die ihm einfiel, um zu beschreiben, wer Jesus sein musste. Das kann nur ein Prophet sein. Der muss von Gott kommen, sonst könnte er dieses Wunder nicht wirken. Ihr Lieben, das ist schon mal viel wert, wenn ich Jesus nicht nur als Mensch sehe, sondern als Propheten. Das war das Nächste, was er wusste und das teilt er mit vielen Menschen dieser Erde. Viele Muslime heutzutage, die sagen, Jesus war ein großer Prophet. Aber das ist erst ein zweiter Schritt auf dem Weg zu dem, wer Jesus ist. Ja, er ist Prophet, aber er ist viel mehr. Das zweite Stichwort kommt dann von den Pharisäern. Das sind die, die jetzt beginnen, mit Jesus zu streiten. Und die bringen das nächste Stichwort ins Spiel, Vers 22, der Messias. Das ist der Begriff, der jedem Juden zutiefst vertraut war, weil man auf diesen Messias gewartet hatte. Der große Befreier, auf den man im Judentum übrigens bis heute noch wartet. Und im Neuen Testament wird Jesus als dieser Messias gefeiert. Christus ist das Wort für Messias. Und die Pharisäer sagen, wir erleben im Volk, dass die Leute beginnen, an Jesus zu glauben und zu glauben, dass Jesus der Christus ist. Und das wollen wir nicht. Sie bringen diesen Begriff negativ ins Spiel und sagen, wir wollen nicht, dass Menschen glauben, dass Jesus der Christus ist. Sie wollen nicht, dass Menschen das Offensichtliche glauben. Und was tun sie? Sie ahnden das. Sie sagen, jeder Jude, der öffentlich bekennt, dass Jesus der Christus ist, wird ausgeschlossen aus der Synagoge, das heißt aus der jüdischen Gemeinschaft. Der kann gleich wegziehen. Der hat hier keinen Platz mehr. Ausgestoßen. Sie haben Angst. Sie haben Angst vor der Wahrheit, dass dieser Jesus der Christus sein könnte. Und Johannes lässt uns verstehen, dass das eine notwendige nächste Stufe ist. Ja, Jesus ist Prophet, aber er ist mehr. Ja, Jesus ist der Messias, ob du es fürchtest oder nicht. Er ist es, aber auch noch mehr. Der dritte Begriff, der dritte Titel, den wir hier sehen in diesem Kapitel, der kommt von Jesus. Den bringt Jesus dann ins Spiel, nachher in Vers 35. Da fragt er diesen Blinden, den sucht er nochmal auf. Er erlebt, dass dieser Blindgeborene, dieser Geheilte in seinem Umfeld echt auf Widerstand stößt, weil nicht alle mögen das, was Jesus an dir tut. Und Jesus sucht ihn nochmal auf. Wieder eine schöne Geste. Jesus sucht ihn auf. Und sagt, ich habe noch was mit dir zu klären. Mein lieber Freund, du hast schon viel erlebt und viel verstanden, aber noch bist du nicht da, wo ich dich haben will. Und er stellt ihm die Frage, glaubst du an den Menschensohn? Prophet, Messias, Menschensohn. Ihr Lieben, das ist die höchste Stufe. Denn wenn Jesus hier vom Menschensohn spricht, dann verwendet er einen Titel, den wir hauptsächlich aus dem Propheten Daniel kennen. Und er wird oft verwendet, um Jesus als Gott zu bezeichnen, der Mensch geworden ist. Das ist eigentlich ein göttlicher Titel. Und Jesus sagt, ich will nicht nur, dass du glaubst, ich bin Prophet, dass du nicht nur glaubst, ich sei Messias, ich will, dass du glaubst, dass ich Gott bin, der Mensch wurde. Glaubst du das? Jesus führt ihn auf die höchste Stufe und fragt nach seinem Glauben. Und er sagt, das ist die zentrale Frage deines Lebens. Glaubst du, dass ich bin, wer ich bin? Und glaubst du das, was Johannes in Kapitel 20, Vers 31 als Motto seines Evangeliums benennt? Haben wir schon mal gehört? Johannes 20, 31, da sagt Johannes, all das, was ich hier zusammenstelle in meinem Evangelium, hat einen Sinn, ein Ziel, nämlich, dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und Gottes Sohn und dass ihr im Glauben an diesen Jesus ewiges Leben habt. Und hier führt uns Johannes mit diesem Kapitel hin, bei diesem Blindgeborenen, mit dieser Frage, du hast Jesus erlebt, aber glaubst du, dass er der Messias und Gottes Sohn ist? Glaubst du auf der allerhöchsten Ebene an Jesus? Und ich liebe die Antwort, die dieser Mann gibt. In seiner absoluten Echtheit sagt er, Jesus, weißt du, ich bin eigentlich bereit, alles zu glauben. Also wenn du mir sagst, wer das ist, ich glaub's dir sofort. Das ist klasse. Ich liebe diese Antwort. Jesus fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Er sagt, wer ist das bitte? Aber wenn du mich fragst, ich würde gern glauben. Und Jesus braucht dann nur noch sagen, er steht vor dir. Aha, kein Thema. Er glaubte und er betete an. Damit mündet das Ganze, dass er versteht, dass dieser Jesus nicht nur Prophet ist, nicht nur Messias, sondern Gottes Sohn, der Menschensohn. Und er sagt, ich glaube. Und er kommt damit da an, wo Jesus ihn eigentlich haben will. Und wisst ihr, was hier passiert? Hier passiert das eigentliche Wunder. Es ist eines, das jemand physisch wieder sehen kann. Es ist etwas ganz anderes, wenn du geistlich sehen kannst, wenn du Jesus erkennst. Das ist ein Wunder, das durch den Glauben dir geschenkt wird. Und das ist die Frage heute Morgen. Bei allem, was du mit Jesus schon erlebt hast, wer ist Jesus für dich persönlich? Hast du das schon verstanden, dass du in ihm Leben, ewiges Leben hast und dass es dir nicht um dein physisches Augenlicht geht oder andere Wunder, sondern dass es darum geht, dass du ewiges Leben hast und dass du Erlösung findest in diesem Jesus? Das finde ich klasse. Aber es schließt nicht mit seinem Bekenntnis, ich glaube. Es schließt damit, dass wir lesen, und er betete ihn an. Wenn wir von diesem Mann lernen dürfen, welche Wege uns der Glaube führt, dann entdecken wir hier, dass Anbetung die höchste Form des Glaubens ist. Anbetung ist die höchste Form des Glaubens. Warum? Weil es in der Anbetung nicht mehr um dich selber geht. Da geht es weder um deine Nöte, noch um deine Schuld, noch um deine Fragen, noch um deine Bitten. In der Anbetung geht es nicht mehr um das, was du dir von Jesus wünschst. In der Anbetung geht es nur noch um das, wer Jesus ist. Er betete an. Er hat diesen Weg des Glaubens bis zum Ende begangen. Und er ist von einem Erleben mit Jesus zur Anbetung gekommen. Ihr Lieben, wir sind berufen, auf dieser höchsten Stufe des Glaubens unterwegs zu sein. Uns nicht so sehr um uns selber zu drehen. Es geht nicht so sehr um die Frage, was Jesus mir gibt, sondern um die Frage, wer er für mich ist. Anbetung bedeutet, ich liebe Jesus nicht für das, was er mir schenkt. Ich liebe Jesus für das, wer er ist. Und ihr Lieben, diesen Weg, den sollten wir immer wieder neu lernen zu gehen. Es kann sein, dass du für dich diesen Weg noch nie beschritten hast und dass du sagst, ich bin vielleicht noch ganz am Anfang, ich taste mich vorsichtig vor, ich brauche Hilfe. Hier und da Leute, die mich im Glauben an diesen Jesus unterstützen und begleiten. Wunderbar, das ist echt, das ist gut. Es ist vielleicht möglich, dass du an dem ersten Punkt bist, der Erkenntnis über Jesus, er ist ein großer Prophet. Auch schon gut, bleib da nicht stehen. Lass dich führen bis zu dieser höchsten Stufe, denn Jesus will von dir eine vertrauensvolle Beziehung. Er will übrigens nicht dein Dienstleister sein. Er will dein Dienstherr sein. Und das ist ein großer Unterschied. Wir sind nicht berufen, Jesus als Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Wir sind dazu berufen, dass er uns als Dienstgeber für seine Ziele in Anspruch nimmt. Ein großer Unterschied. Aber wisst ihr was? Ich muss diesen Weg immer wieder neu gehen. Ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs und doch merke ich immer wieder, dass dieser Jesus mir entfremdet wird. Ich merke immer wieder, dass mir wichtiger wird, was ich heute von diesem Jesus brauche, was ich nötig habe, dass meine Bitten viel lauter sind als meine Anbetung. Und immer wieder neu erlebe ich, dass ich diesen Weg dieses Blinden gehen muss. Jesus, es geht nicht um das, was ich äußerlich von dir kriege, sondern um das, wer du heute für mich bist. Jesus, hier bin ich. Nimm mich. Ich bete dich an. Ja, und manchmal muss Jesus auch gewisse Bitten verweigern, weil er weiß, dass es etwas Besseres zu erkennen gibt. Und das sehen wir dann beim 7. Wunderzeichen in Kapitel 11. Bei diesem 7. Zeichen, da geht es um die Auferweckung des Lazarus. Da muss Jesus zunächst seine lieben Freunde enttäuschen. Sie hatten von ihm gehofft und auch ihm zugetraut, dass er heilen kann, aber er kommt zu spät, und zwar bewusst. Er lässt seine Freundin Maria, seinen Freund Lazarus sterben. Er verweigert die Bitte um Heilung, aber nur um ihnen zu zeigen, dass sie noch lange nicht groß genug gedacht haben über ihn. Ich bin nicht nur fähig, Krankheiten zu verhindern und Menschen zu heilen. Ich kann auch Tote vom Tod auferwecken. Ich bin für das Ultimative fähig. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also kann sein, dass Jesus hier und da auch deine und meine Bitte zunächst mal nicht erfüllt. Aber immer mit dem Wunsch, dass du umso mehr verstehst, wie groß er ist. Wir können über diesen Jesus nie groß und nie gut genug denken. Und er hat auch in der nächsten Woche all unser Vertrauen verdient. Und Herr Jesus, ich bete mit den Worten des Apostel Paulus aus dem Epheserbrief, dass der Herr uns das Wunder schenkt der geöffneten Augen des Herzens. Herr Jesus, heute Morgen bete ich, dass du unsere Herzensaugen öffnest, meine Herzensaugen öffnest, die sich so oft blenden lassen von Halbwahrheiten, von Äußerlichkeiten, von Dingen, die nicht schlecht sind, aber auch nicht das Beste sind. Herr Jesus, ich brauche deine Erkenntnis in meinem Herzen, meine offenen Augen des Herzens, weil ich so oft vergesse, wer du bist. Herr Jesus, ich möchte mich ganz neu von dir führen lassen in dieser Anbetung. Und ja, Herr Jesus, wir haben dich nötig, auch in den ganz praktischen Bezügen unseres Lebens. Und es ist unsere Würde, dich zu bitten, von dir Hilfe erwarten zu dürfen. Aber Herr Jesus, es ist unsere größte Berufung, unabhängig von dem, was du uns gibst oder vorenthältst, dich zu lieben, einfach weil du bist, der du bist. Und so beten wir dich an, Herr Jesus, und danken dir, dass du diese Anbetung in uns auch diese Woche anstiftest und schenkst durch deinen guten Geist. Amen.